Deutschlandfunk, Europa heute.
Österreich hat gewählt und ein Drittel hat extrem rechts gewählt. Die FPÖ hat die Wahl gewonnen, wird mit 29% stärkste Kraft im Nationalrat. Bestes Ergebnis in der Geschichte der Partei. Die ÖVP von Kanzler Karl Nehammer liegt mit 26,5% nur auf Platz 2. Der Wähler habe ein Machtwort gesprochen, sagt der ultrarechte FPÖ-Chef Herbert Kickl gestern Abend in der Wahlrunde. Und er streckt die Hand aus zu möglichen Koalitionspartnern.
Wir haben immer gesagt, wir sind bereit, auch eine Regierung zu führen. Eigentlich müsste man jetzt dann die anderen Herrschaften der anderen Parteien fragen, wie sie es mit der Demokratie haben. Das ist jetzt die nächste große Entscheidung, die in Österreich zu treffen ist.
Ja, was er damit meint, niemand will mit der FPÖ, vor allem mit Herbert Kickl persönlich, koalieren. Auch nicht die ÖVP, die inhaltlich noch am stärksten mit der FPÖ übereinstimmt. Wie geht's also weiter in Österreich nach der Wahl? Das wollen wir jetzt mit Robert Miesig analysieren. Er ist Journalist und Autor in Wien. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Herr Miesig, kommt jetzt die Koalition der Wahlverlierer?
Naja, erstens mal wissen wir gar nicht, was überhaupt kommt und Wahlverlierer, naja, die ÖVP hat natürlich verloren, sehr stark, 11%, die Sozialdemokraten beispielsweise sind ein ganz kleines Minus von einem Zehntel Prozentpunkt. Das ist natürlich aber auch nicht der Punkt. Die Frage in einer Demokratie sind die Fragen der Mehrheiten. Und Sozialdemokraten, also Konservative und Sozialdemokraten hätten eine parlamentarische Mehrheit. Und die rechtsextremen Freiheitlichen haben 28,8%. Das ist viel. Das Wahlergebnis ist ein Desaster für das Land. Aber zugleich muss man natürlich auch sagen, 71,2% haben sie nicht gewählt und das ist nicht bloß ein mathematisches Gehirngespinst, sondern von diesen 71% würden wahrscheinlich 50% die Regierungsführung der FPÖ leidenschaftlich ablehnen.
Warum hat denn fast ein Drittel der österreichischen Wähler extrem rechts gewählt?
Naja, das ist, glaube ich, eine lange Geschichte, die auch multikausal ist. Zunächst einmal natürlich ist es ein Ergebnis, Jahrzehnten schon mal, nennen wir es mal schon, von Normalisierung rechter und rechtsextremer Diskurse, die sich auch mehr und mehr radikalisiert haben und dann trotzdem als normal dastehen, weil quasi das Gift in kleinen Dosen aber permanent zugeführt wird. Da gab es natürlich genauso wie überall anders auch eine große Krisenhaftigkeit und eine Verunsicherung der Bevölkerung und dann gibt es gewissermaßen auch diese großen Aufreger- und Triggerthemen, Migration, Gewalt, Kriminalität und so weiter. Sie kennen das alles, also ja, Sie haben ja gerade Wahlen in Thüringen und anderswo gehabt. Es ist nicht sehr viel anders, würde ich sagen. Und sogar Herbert Kickl ist jetzt auch nicht so viel anders als Björn Höcke. Sie müssen sich das jetzt nur auf die Bundesrepublik umlegen. Was in Österreich gestern passiert ist, ist so circa, als würde Björn Höcke Bundestagswahlen gewinnen.
Genau, das ist der Unterschied. Und wenn man mal ein paar Zitate von ihm nimmt, er will ein, Zitat, ethnisch homogenes Österreich, er fordert absoluten Asylstopp, Remigration, kritische Journalisten will er auf Fahndungslisten setzen. Warum ist denn diese Art von Politik für fast 30% der Wähler attraktiv? Also Sie haben ja von der Normalisierung gesprochen, aber das klingt ja alles andere als normal, sondern eher ja, ultrarechtsextrem, rechtsextrem.
Ja, aber was wir ja, glaube ich, auch überall auf der Welt mitbekommen, ist ja, dass so eine Art von Aufganselei und Gewaltsprache und eben nicht sozusagen das gemütliche Normale, sondern das Erregte nach und nach immer mehr Leute erreichen und man könnte da auch von Ansteckungszusammenhängen sprechen. Es ist nicht so wahnsinnig überraschend, wir brauchen uns doch nur ansehen, was in den USA passiert. Jeder aus der Entfernung sagt, wie können 50% der Bevölkerung so verrückt sein, einen de facto gestörten mit orangenen Haaren sich als Präsident zu wünschen und den irrsten Fake News glauben und nachlaufen, aber so ist das eben.
Schauen wir auf die anderen Parteien, namentlich die Regierungsparteien Grüne und ÖVP, die massiv verloren haben. Für welche Politik wurden die abgestraft von den Wählerinnen und Wählern?
Naja, die wurden natürlich abgestraft für alle Krisenerscheinungen der letzten Jahre. Das heißt, einerseits für Fehler, die gemacht worden sind, aber andererseits für Dinge, für die man nichts kann. Ja? Also, dass ein Krieg ausbricht und eine Inflation und Unsicherheit schürt, aber auch sozusagen die Menschen ärmer macht, dafür kann die Regierung objektiv nichts. Wofür sie schon etwas kann, ist, wie man diese Inflation zum Beispiel durchrauschen hat lassen. Österreich ist da jetzt am Schlusslicht in allen ökonomischen Daten in Europa und das hätte nicht passieren dürfen. Auf der anderen Seite wurden sie auch abgestraft, wahrscheinlich auch für die extrem schwierige Konstellation, einerseits eine rechtskonservative Partei, die ÖVP ist circa sowas wie die mit den Grünen koaliert. Man hat es zwar am Anfang verkauft als das Beste aus beiden Welten, aber natürlich ergibt es keine kongruente Regierung. Und hinzu kommt natürlich auch noch eine ganz lange Abfolge von ÖVP, vor allem ÖVP Skandalen, Korruptionsskandalen. Ich weiß ja nicht, ob sich alle in Deutschland daran erinnern. Zu Beginn dieser Legislaturperiode war noch Sebastian Kurz der Kanzler dieser Koalition. Er musste dann zurücktreten nach einer ganzen richtigen Skandalorgie. Es folgte dann ein anderer ÖVP-Kanzler, der blieb ein paar Monate, und Karl Nehammer, der jetzt mit 26, irgendetwas aus den Wahlen hervorgegangen ist, ist eigentlich der dritte ÖVP-Kanzler in dieser Legislaturperiode.
Karl Nehammer hat sich gestern ziemlich verständnisvoll für die Position der FPÖ-Wählerinnen und Wähler gezeigt. Hören wir mal rein, was er da gestern Abend gesagt hat.
Die Sorgen, wo die Menschen finden, dass sie der bessere Ansprechpartner sind, wenn sie jetzt Nummer eins sind, die nehme ich tatsächlich ernst und sehr ernst. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Methoden, wie sie dann tatsächlich politisch agieren wollen, damit unterstützt werden können. Das ist der große Unterschied zwischen Ihrer Haltung und meiner Haltung.
Heißt das so oder so, auch wenn die FPÖ nicht in die Regierung kommen sollte, wird die Politik noch weiter nach rechts schwenken? Oder wie ist das zu deuten?
Ja, ich glaube, das kann man heute noch gar nicht so richtig sagen. Was natürlich der Fall ist in Österreich, und das unterscheidet Österreich zum Beispiel von der Bundesrepublik Deutschland, ist, dass die ÖVP, also die Konservativen, immer sehr bereitwillig waren, am Ende mit der FPÖ zu koalieren. Erinnern wir uns dran, im Jahr 2000 bereits, also vor 24 Jahren, hat die ÖVP eine Regierung mit der rechtspopulistischen, würde ich sagen, FPÖ unter Jörg Haider gebildet. Das war damals nur ein großer Skandal in Europa. Sie hat dann im Jahr 2017 nochmal eine Regierung gebildet, die berühmte Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache-Regierung, die dann im Ibiza ist. Das heißt, die ÖVP ist nicht nur eine konservative Rechtspartei, sondern sie ist auch mittlerweile seit langer Zeit offen und das heißt auch gewöhnt daran, an den Gedanken mit der rechtsextremen FPÖ, also die sich auch radikalisiert hat, sodass man sagen muss, eine rechtspopulistische Partei ist zu einer rechtsextremen Partei geworden, zu koalieren. Die ÖVP, auch das ist ein Faktum, das vielleicht nicht alle am Zettel haben, koaliert in drei österreichischen Bundesländern, also in Oberösterreich, in Niederösterreich und in Salzburg. Mit der FPÖ, und das, obwohl sie vor den niederösterreichischen und vor den Salzburger Landtagswahlen eine solche Koalition noch ausgeschlossen hat, und nach den Wahlen sah es dann anders aus. Ja? Insofern muss man alles, was ÖVP-Politiker jetzt vor der Wahl, aber auch am Wahlabend gesagt haben, durchaus mit Vorsicht genießen, weil sie sind relativ geübt darin, hier dann einen Schwenk zu machen.
Da war ja auch zu hören, dass Nehammer, der Bundeskanzler, mit Kickl, also mit dem Parteichef, eine Koalition ausgeschlossen hat, mit der Partei selbst ja nicht. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, sagen Sie.
Das letzte Wort ist nicht gesprochen, ist nur allerdings in der jetzigen Konstellation für die ÖVP noch einmal schwieriger, weil immer dann, wenn die ÖVP mit der FPÖ eine Regierung gebildet hat, war die ÖVP die stärkere Partei. Jetzt ist sie in der Situation, dass eigentlich sind wir alle in der Situation, dass die FPÖ die stärkere Partei ist. Also wenn die ÖVP mit der FPÖ koaliert, würde sie wohl nicht den Kanzler stellen. Ja, dann kann sie vielleicht sagen, der Kickl darf nicht Kanzler sein, aber dann wird es ein anderer von der FPÖ. Ja, also das ist etwas, was nicht wahnsinnig verlockend für die ÖVP ist. Das ist der einzige große Grund, würde ich jetzt mal sagen, oder gewichtige Grund, der uns annehmen lässt, dass es wahrscheinlich sein wird, dass die ÖVP eine Koalition mit Sozialdemokraten oder vielleicht auch noch mit Sozialdemokraten und den liberalen Neos bildet, weil ihr das dann auch die Möglichkeit gibt, den Kanzler zu stellen.
Wie weit sind denn ÖVP und SPÖ, also Sozialdemokraten, auseinander? Also die sind ja, also die SPÖ scheint mir ja zumindest noch etwas linker zu sein als die SPD in Deutschland.
Ja, natürlich sind diese Parteien signifikant auseinander und sie sind in der Geschichte auch signifikant auseinander gewesen. Auf der anderen Seite hat man auch eine große Geschichte großer Koalitionen in Österreich. In Wirklichkeit die ganze Nachkriegszeit war auf irgendeine Art und Weise, selbst wenn es Alleinregierungen gab, geprägt von einem Geist der Zusammenarbeit der beiden großen Parteien. Also den gibt es schon noch, offen gesagt oder ganz ungeschützt gesagt, würde ich natürlich sagen, die Sozialdemokraten haben jetzt 21%. Die Aufgabe, die sich stellt, und das ist eine historische Aufgabe, ist eine Regierung der Rechtsextremen zu verhindern, also eine Regierungsführung der Rechtsextremen zu verhindern. Das wird natürlich die, sagen wir mal, die Verhandlungsmacht der SPÖ nicht gerade stärken. Also im Grunde genommen muss man sagen, das Wichtigste ist jetzt, dass man die SPÖ verhindert und dafür wird man sehr viel aufgeben müssen als Sozialdemokrat, als Forderungen an die ÖVP, würde ich sagen.
Sagt der Wiener Journalist und Autor Robert Miesig. Mit ihm sprach ich über das Ergebnis der Nationalratswahl in Österreich. Vielen Dank.